Herzlich willkommen, das hier ist die halbe Schäferstunde, der Gaming Talk. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin der Namensgeber dieses Gaming Talks, in dem es alle zwei Wochen 30 Minuten lang mit einem spannenden Gast um, und jetzt kommt der schockierende und sehr überraschende Teil, Videospielthemen geht. Heute habe ich einen Gast, zu dem ich nicht nur Gast sagen darf, sondern auch Freund. Ich freue mich sehr, dass er in der Premierenfolge dabei ist. Ich spreche mit Johannes und der hat nicht eine, sondern die Zeitmaschine. Hallo Johannes.
Hallo Daniel, mein Name ist Johannes Sprott und ich bin der spannende Gast.
Es fühlt sich ein bisschen an wie kuscheliges Früher, weil wir haben eine gemeinsame Podcast-Historie. Aber dazu vielleicht später mehr, wenn sich innerhalb der nächsten 30 Minuten irgendwie ein Zeitfenster findet. Ansonsten habe ich so ein dumpfes Gefühl, dass wir zwei uns in diesem Kontext vielleicht nochmal zusammensetzen und über das ein oder andere Thema sprechen. Könnte ich mir vorstellen. So, da das hier alles noch sehr, ich sage jetzt nicht improvisiert, das würde sehr unprofessionell klingen, improvisiert ist, sondern noch alles in Kinderschuhen steckt, findet jetzt etwas zum ersten Mal statt. Heute findet ja alles zum ersten Mal statt. Es ist, weil ja auch der Name der Sendung ist ja schon ein bisschen sexuell konnotiert, ne? Also für den Fall, dass man das nicht kennt, eine Schäferstunde ist eigentlich eine Schnicksel-Schnackselstunde.
Und dann auch noch das erste Mal mit mir.
Oh. Hey, es ist das Jahr 2022. Alle dürfen alles, solange es keinem weh tut. Warte mal, jetzt muss ich die Kurve kriegen. Ich leite jetzt einfach über zum Quickie. Der Quickie ist eine Frage-Antwort-Runde, damit die Menschen da draußen, die dich nicht kennen, und das ist ein Verbrechen, wenn man dich nicht kennt.
Das müssen wir ändern.
Und damit wir das ändern, spielen wir jetzt die Quickie-Schnellfrage-Antwort-Runde. Bist du bereit?
Auf jeden Fall, ich bin richtig scharf.
Okay. Scheiße. Erste Frage. Wann wurdest du geboren?
Am 14. August 1981. Ein glorioses Jahr.
Ein fantastischer Jahrgang. Was war deine erste Begegnung mit Videospielen?
Das müsste so ein Game & Watch Spiel. Nee, Quatsch. Das war der CPC Amstrad meines lieben Bruders. Der wurde in Deutschland als CPC Schneider Computer vertrieben.
Wann war das?
Das muss auch so um die 85, 86 gewesen sein. Ja, Mitte 80er auf jeden Fall, roundabout, vielleicht auch Ende 80er.
Wow, da wurdest du vor mir defloriert. Entschuldigung.
Es wird auch nicht unsexueller hier.
Gar nicht. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich fand das nur ein schönes Wortspiel. Egal. Ja. Entschuldigung. Wieder serious. Wann war deine aktivste Zeit als Gamer?
Oh, das ist eine gute Frage. Das müsste Danke. Auch so die Super Nintendo, N64, PlayStation, Roundabout. Eigentlich das bis zur Xbox 360. Das war ein ziemlich langer Zeitraum, wo ich sehr aktiv war, ja.
So, worauf hast du am meisten gespielt? So drei Systeme könntest du nennen.
Also definitiv das Super Nintendo. Ich liebe das Super Nintendo. Auf dem N64 und der PlayStation, boah, das gibt sich echt so ein bisschen gegenseitig die Klinke in der Hand. Aber das war so die Generation, wo ich, denke ich, am meisten gespielt habe.
Was sind deine bevorzugten Genres?
Meine bevorzugten Genres sind Rollenspiele. Aber ich mag mittlerweile, je älter ich werde, man hat ja nicht mehr so viel Zeit, auch knackigere Spiele wie Arcade-Games, die so eine halbe Stunde gehen und dann bist du durch. Ja, ist ja gut. Komm, die nächste Frage.
Entschuldigung, den hast du gebracht. Man hat ja auch nicht mehr so viel Zeit. Ja. Bist du beruflich in der Medien- oder Games-Branche tätig?
Nicht mehr, wie du weißt, Daniel.
Ja, ich weiß das, aber das Volk weiß das ja nicht. So, dann letzte Frage. Tut auch gar nicht weh. Wenn du dir für deine heutige Podcast-Aufnahme eine Visitenkarte erstellen würdest, was würde dann unter deinem Namen als Profession stehen? Darf ruhig humoristisch gemeint sein.
Ja, ich würde sagen, oh Gott.
Das ist doch eine Antwort.
Gott ist gut, ja. Gott ist gut.
Ja, schön. Das war doch schön.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin schon ein bisschen, der Schweiß läuft schon so ein bisschen an meinen Beingelenken runter. Das ist schon eine ganz schön aufgehitzte Stimmung nach diesem Fragenpaket.
Ja, nicht mehr auf einmal, auch wenn ich diese besondere Stimme hervorrufe. Ich mach das nicht mehr. Es tut mir leid, ich mach das nicht mehr. Ich habe ein bisschen Angst vor mir selber. Ich habe dich ja eingestielt und eingeführt. Es tut mir leid. Ich habe dich ja vorgestellt als Johannes, der nicht eine, sondern die Zeitmaschine hat. Und jetzt stellt sich die Frage, wie meint der Daniel das? Und ich spiele dir den Ball einfach rüber. Was ist die Zeitmaschine?
Was ist die Zeitmaschine? Ich habe lange überlegt, was das eigentlich ist, was ich da baue. Ich wusste es erst am Anfang gar nicht, in welche Richtung das gehen soll. Und ich habe tatsächlich erst so vor 2 Monaten etwa, so nach näherer Überlegung, dann auch für mich so die Antwort gefunden. Ja, das ist nichts anderes wie eine Zeitmaschine, die ich da gebaut habe oder wo ich immer noch dran schraube.
Ich hacke kurz ein, damit die Leute dich nicht für verrückt halten. Ich habe diese Zeitmaschine gesehen. Ich habe sie benutzt. Und sie hat funktioniert. So, jetzt kommst du.
Meistens. Also ja, sie braucht noch ein bisschen Feintuning und Feinschliff. Deswegen bin ich auch noch nicht fertig mit dem Bauen. Aber ja, was man sich darunter vorstellen kann. Wir sind ja hier im Bereich Videospiel unterwegs. Das heißt, es ist eine Zeitreise für Gamer. Das ist eine Art Emulatoren-Konglomerat, wo ich über eine grafische Oberfläche mir aus zig Systemen, und wenn ich zig sage, meine ich fast in die Hunderte gehende Systeme, mir aus Konsolen, Heimcomputern, Handhelds ein System aussuchen kann und dann einfach durch die Softwarebibliotheken scrollen kann und das alles schön veranschaulicht mit Beschreibungen, Bildchen, Screenshots, Videos, mit Spielanleitungen hintendran, mir dann die Spiele auch abrufen kann und die dann auch meistens sogar tatsächlich funktionieren. Und ja, das ist die Zeitmaschine.
Das klingt jetzt erstmal so, als hättest du im Grunde dir einen Rechner gebaut, der, also ich stapel jetzt absichtlich tief, ne? Du hast dir einen Rechner gebaut und da sind ein paar Spiele drauf, ein paar alte Spiele. Ich habe dieses Ding gesehen und ich glaube, ich hatte selten einen Moment des, ach du heiliger Bimbam, was ist nicht alles möglich, wie zu dem Zeitpunkt, als du mir das gezeigt hast. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, leider, dass du hier warst und wir da zusammen sehr viel Spaß hatten, durch, nicht nur durch Jahrzehnte hindurch Spiele gespielt haben, sondern einfach auch, also so eine absurde Situation war, okay, lass uns, was wollen wir denn spielen? Und dann habe ich einfach irgendwas gesagt und dann kam deine Gegenfrage, ja, von welchem System denn? Und klar, wenn man selber, mein Bruder hatte einen C64, wir hatten zusammen einen NES, danach kam ein Super Nintendo und ne, man hat ja immer nur begrenzten, du hast vielleicht noch einen Freund, der hat ein Sega Master System irgendwo rumstehen oder der hat vielleicht irgendwo ein Amiga 500 gehabt. Also, so roundabout hat man ja selten Zugriff auf mehr als, ich sag jetzt mal, ein halbes Dutzend Systeme einer Generation gehabt. Und du hast ja nicht nur ein halbes Dutzend Systeme einer Generation, du hast ja, behaupte jetzt mal, so ziemlich alles.
Ja, also so ziemlich alles ist vielleicht ein bisschen zu krass gestapelt, weil es ist tatsächlich noch viel, viel mehr. Und es erschreckt mich manchmal selber, wenn ich das dann so bei anderen Dudes, die sowas Ähnliches sich gebastelt haben, sehe. Und ich entdecke auch jetzt noch immer noch neue Systeme, die ich, wo ich auch dann mich selber hinterfrage, okay, möchte ich wirklich jeden Taschenrechner auch emulieren? oder reicht das nicht, ne, ab einem gewissen Punkt? Aber, ne, aber es gibt schon so Systeme, Zum Beispiel gab es in Japan eben auch so ihre eigene Linie an Heimcomputern, wo wir eben komplett überhaupt nie was mitbekommen haben. Natürlich nicht, weil wir hatten ja unseren Shit. Wir hatten ja unser C64, wir hatten unseren Amstrad, ne, den CPC, den ich gesagt habe. Wir hatten unseren Amiga. Aber das gab es zum Beispiel in dieser Ausprägung nicht in Japan. Ne? Die hatten ihre eigenen Systeme. Und dann erfährst du dann auch so Sachen wie, Alter, wie krass es ist, dass diese Rechner schon so eine immens hohe Auflösung hatten für ihre Zeit. Ja, und dann hinterfragst du das auch so ein bisschen. Wieso, weshalb, warum und wieso sind die da so krass auf die Auflösung gegangen? Und dann überlegst du nochmal und stellst fest, ja klar, Kanji-Zeichen, ne, die Schriftzeichen, die müssen ja, damit sie gut lesbar sind, da reicht dir so eine 8-Bit-Tiefe dann nicht. Dann brauchst du eben eine hohe Pixeldichte, um das gut darzustellen. Hm. Und deswegen sehen diese ganzen Heimcomputer aus den 80ern im Verhältnis deutlich knackiger aus im asiatischen Raum. Ne? Und das ist eben auch wahnsinnig spannend zu sehen, weil du dann eben auch eine ganz andere Linie an Spielen hast. Ne? Und die eben auch so, natürlich wird dann woanders wieder, werden dann wieder Abstriche gemacht. Dadurch, dass die Auflösung so hoch war, waren die Spiele dann nicht so flüssig wie zum Beispiel auf einem C64. Mhm. Das sind alles so Sachen, aber du siehst dann eben, wie du eben sagst, du schmeißt dann, wenn du das alles irgendwann mal aufgezogen hast, einen Spieltitel in diese Datenbank rein und er spuckt dir 7, 8 Systeme raus. Du hast eigentlich nur ein System gehabt, auf dem du das immer gezockt hast, mhm, und entdeckst, Alter, wie krass. Das gab es auch auf so einem System und das sieht ja komplett anders aus wie das, was ich kenne. Mhm.
Oder spielt sich anders, flüssiger oder...
Ja. Ja. Oder mal ein bisschen einfacher gegriffen vielleicht, ne, von dem, was wir so bei uns gekannt haben. Ja, da hast du ein Super Nintendo-Spiel gehabt und dann siehst du, dann gibt es das Spiel auch auf einer PlayStation oder in einer Mega-CD-Version mit CDs, mit CD-Sound. Ja, und auf einmal eröffnet sich da auch wieder was komplett Neues und du entdeckst dein altes Lieblingsspiel in einem komplett neuen Gewand. Mhm. Und das macht wahnsinnig Spaß zu entdecken und zu erforschen und man lernt unglaublich viel über die eigentlichen Systeme, über die Stärken, über die Schwächen und wie dann auch mit diesen unterschiedlichen Ausprägungen dann auch umgegangen wurde. Mhm. Wie Entwickler dann eben sich genau dieser Stärken und Schwächen dann angepasst haben und dann eben für das System dann eben genau das rausgezaubert haben. Ja, manchmal haben sie natürlich auch versagt, ne, und dann war einfach eine Version grottig. Ja, dann haben sie einfach versucht, irgendeine Stärke von einem anderen System auf ein schwächeres umzustülpen und es ging komplett in die Binsen. Na, auch das hast du natürlich sehr oft.
Hast du denn, also das eben gesagt, unzählige Systeme bis in die 100 gehend, kannst du denn grob einschätzen, wie viele Spiele die Zeitmaschine bisher umfasst? Und hast du eine Obergrenze, wo du sagst, boah, ich glaube, mehr ist gar nicht möglich oder irgendwann ist auch mal gut?
Ich bin jetzt bei knapp 50.000 Einträgen. das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Also ich schätze mal, die meisten, die sind schon mit 1.000 Einträgen überfordert. Aber man muss ja überlegen, allein 1.000 Spiele, das ist schon mal doppelt so viel. Also mal ein bisschen tiefer gegriffen. N64 zum Beispiel. Mhm. Da kam nicht so viel raus, ne, im Verhältnis. Für das N64 kamen so knapp 400 Spiele raus. Und das ist jetzt nicht nur Deutschland, sondern wirklich jedes Spiel überhaupt über die ganze Welt gesehen. Mhm. Ne, wenn du alle mal übers Knie brichst, ne, gab es von jedem Spiel so, ne, wenn du dann so eine Version rauspickst, so knapp 400 Spiele. Na, und wenn du dann überlegst, okay, das C64 zum Beispiel ist dann das andere Extrem. Die C64-Library alleine umfasst knapp 30.000 Spiele. Hm. Wovon bei diesen 30.000 Spiele wahrscheinlich 90% einfach irgendwelche Homebrew-Geschichten waren. Ja, also so richtig rausgekommene Spiele, die ich draußen im Markt kaufen konnte, das waren dann vielleicht so 3000 oder 5000. Ja, und das ist auch jede Menge Holz. Ne? Das ist immer noch mehr, wie zum Beispiel fürs Super Nintendo rauskam oder fürs Nintendo Entertainment System oder für den Game Boy. Ne? Alles auch Systeme, wo man denkt, mein Gott, die waren so erfolgreich. Aber ne, da hat der C64 zum Beispiel, der C64 hat auch diese Systeme alle abgehängt. Ne, und das relativiert das vielleicht dann zum Beispiel wieder ein bisschen. Ne? Wenn du jetzt dann entscheidest, okay, ich packe mal so einen Heimrechner mit ganz viel Homebrew-Zeug auch mit drauf auf meine Sammlung, dann hast du vielleicht in der Summe ganz, ganz viele Spiele, ne, mit ganz vielen Nullen hinten dran. Aber dann muss man sich auch selber hinterfragen, okay, brauche ich das wirklich alles? Ich habe wahrscheinlich noch nie was davon gehört. Ich werde nicht wissen, wie man das spielen kann. Mhm. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie in meinem Leben spielen. Und ja, muss ich das in meine Sammlung aufnehmen? Na, das ist dann eben, also ja, ne, aber es ist natürlich trotzdem lustig, das irgendwie zu zeigen, ne, und zu sehen, hier, guck mal, da gab es auch eine Version. Aber das ist nichts, wo ich sage, wow, da habe ich jetzt den ganzen Tag drauf gewartet, die C64-Version von, was weiß ich, Kommando zu spielen, wobei die übrigens sehr gut war.
an der Stelle kurz angemerkt.
Da muss man immer so ein bisschen abwägen und abschätzen. Ja, in der Summe hört sich das immer viel an, aber die richtig großen, richtig populären Systeme, die hatten dann, ne, also die ganz großen Zahlen, wenn ich jetzt 50.000 sage, die Masse an Nummer, die da hinten dran hängt, die kommt tatsächlich aus dem Heimcomputerbereich, wo unglaublich viel rausgeschissen wurde. Also wo es dann auch nicht so eine Qualitätskontrolle wie in Nintendo gab oder bei Sony, wo einfach, ne, einfach jeder was machen konnte. Ne? Da haben die auch noch ihren Stempel draufgesetzt. Ja, und da hast du eben beim Heimcomputer, da sind die Leute riot gegangen und haben halt, dann hat sich irgendein Typ hingesetzt, hat er seine 10 Seiten Programmcode geschrieben und dann ist das schon ein fertiges Spiel. Ja, zack ist es drin in der Bibliothek.
Und in deiner Zeitmaschine, wenn du Pech hast.
Und dann landet das in der Zeitmaschine, ganz genau.
Und ist wahrscheinlich die größte Grütze.
Ist auch das, ja.
Schmeißt du auch Sachen wieder raus?
Ich schmeiße auch Sachen wieder raus. Okay. Das betrifft aber vor allem, also das mache ich aber meistens erst im Nachgang. Also es ist erstmal so, ich baller mir erstmal alles rein und dann sichte ich und dann merke ich aber, ja, okay, das ist eigentlich nur irgendeine komische Demo, die ist nett zum Angucken, aber da kann ich jetzt eigentlich nicht so wirklich was mit anfangen. Oder es sind einfach nur Bildschirme, wo man einfach nur einen Controller testet. Ne? Also auch sowas sind dann eigenständige, ja, wie soll ich sagen, Applikationen gewesen. Mhm. Ja, die schmeißt du an, einfach nur um deine Tasten zu testen und dann bist du schon wieder fertig. Das sind ja keine richtigen Spiele, sowas schmeiße ich schon raus. Wo ich aber auch für mich selektiert habe, ist bei Disk-basierten Spielen, also die auf einer Kompaktdisk rausgekommen sind, oder ja, wo du einfach sagen musst, okay, da ist der Speicherbedarf so hungrig, da kann ich es mir nicht erlauben, jetzt eine CD-Version von zum Beispiel, was gibt's denn da? Call of Duty zum Beispiel. Ne? Call of Duty gab es auf der PlayStation 2, auf der Xbox, auf dem GameCube, gab es auf dem PC. Da sage ich zum Beispiel auch, okay, die beste Version ist eh die PC-Version. Ja, das nehme ich nicht in meine Zeitmaschine auf, ja, weil da mir war es da vor allem wichtig zu unterscheiden zwischen, was kann ich noch relativ gut irgendwie auf meinen PC packen und lauffähig machen, ohne viel Hässel, und was ist gefangen? Was sind Spiele, die gefangen sind auf Systemen, die ich auch nicht über so Services wie Xbox Live oder PlayStation Network oder Nintendo Internet-Service-Dienste abgreifen kann, abrufen kann. Na, so Geschichten wie zum Beispiel, ich habe es gerade mal exemplarisch aufgeworfen, Shin Megami Tensei zum Beispiel, gab es auf etlichen Systemen. Na, Klassiker, Rollenspiel-Klassiker, hat später auch die Persona-Reihe geprägt, gab es auf dem Super Nintendo, gab es auch, glaube ich, auf NES, gab es auch auf etlichen Heimcomputern in Japan, gab es auch auf Saturn, meine ich auch, und auf der PlayStation. Die PlayStation-Version zum Beispiel würde ich sagen, wenn ich mir die alle so gegeneinander halte, ist die beste Version, ne? Weil die hat CD-Sound, die hat ein bisschen mehr unter der Haube gehabt, die Grafikoberfläche ist ein bisschen schöner wie beim Super Nintendo und das zum Beispiel gab es nie außerhalb von Japan. Mhm. Und für das gab es jetzt zum Beispiel erst vorgestern, ne, kam da jetzt ein Patch raus, hier das erste Mal mit englischer Übersetzung.
Ah, okay, das wäre jetzt auch einmal in der nächsten Fragen gewesen, ja.
Na, und sowas finde ich spannend. Ne? Mhm. So Sachen, die nie in irgendeiner Form rübergeschwappt sind, wo auch nie ein Publisher gesagt hat, ja, da mache ich mich jetzt für stark, das Ding zu übersetzen. Mhm. Und wenn das damals schon nicht passiert ist, ist die Chance, dass es heute passiert, 20, 30, teilweise 40 Jahre später, wo ein Spiel rauskam, dass sich nochmal einer dem Ganzen annimmt und das rausbringt, gehen null. Also ja. Du kannst die Sachen ja an der Hand abzählen. Ne? Ich ja, meine, es gibt so Sachen wie Secret of Mana 2, die jetzt nochmal aufgesetzt wurden. Aber da alleine, wie lange das gedauert hat, wie lange wir darauf gewartet haben, bis Secret of Mana 2, also das war ja eigentlich Seiken Densetsu 3 in Japan, aber wir kennen es als Secret of Mana 2, das hat fast 25 Jahre gedauert, bis wirklich Nintendo selber oder Square Enix gesagt hat, okay, das Ding ist heißes Feuer, ja, da haben wir was richtig Geiles am Start, das bringen wir jetzt auch für die westlichen Länder raus. Mhm. Das ging vorher auch nur über Fans, die das übersetzt haben und immer über Emulatoren. Na, und so Sachen finde ich eben wirklich wahnsinnig spannend. King's Quest, Kingsfield, ich verwechsel das immer. Kingsfield ist sozusagen die Vorgängerserie zu Dark Souls, mhm, oder Demon's Souls oder den ganzen From-Software, knüppelharten Dungeon-Geschichten, mhm, diesen ganzen Action-Adventures. Und Kingsfield ist zum Beispiel auch was gewesen, gab es 4 Teile, die gab es auch nur auf PlayStation 1 und PlayStation 2, kam nicht nochmal irgendwie aufgehübscht im Windows-Versionen raus. Und ja, auch das dann nochmal in einem neuen Gewand zu sehen, ja, teilweise mit Übersetzungen, weil die japanische Version von Kingsfield 1 zum Beispiel, die kam nie raus im Westen. Auch das über Fanübersetzungen. Der zweite Teil in Japan kam als Kingsfield 1 raus, als US-Version, ne, damit es schön verwirrend bleibt. Kingsfield 3 war dann, ne, Kingsfield 2 in USA und im Westen, ne, und so Sachen eben. Und dann eben diese Spiele eben nicht nur auf einem Emulator zu spielen in 1:1, sondern auch zu gucken, okay, was kann ich denn damit noch machen? Du kannst es zum Beispiel die Auflösung hochrechnen, ja, dass die Spiele richtig schön knackig und scharf ausschauen. Eben nicht in dieser 240p zum Kotzen Auflösung von der PlayStation 1, sondern ums Achtfache hochskaliert in 4K-Auflösung. Ja, dann sieht das schon ganz anders aus. Gerade um bei der PlayStation zu bleiben, wer sich da mal Videos oder sich mal ein bisschen da reinlesen will, DuckStation ist ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Emulator. Also unglaublich. Was ich bei der PlayStation immer so verachtet habe als N64-Spieler, das war so dieses Wobbelige, ne? Dieses wobbelige, zuckelige Geflutschel da, was du hattest auf der PlayStation 1.
Ich weiß genau, was du meinst, ja, ja.
Ne? Da habe ich Augenkrebs von bekommen. Ich fand das fürchterlich. Ne? Und dieser DuckStation-Emulator, der hat zum Beispiel auch so eine Raketenwissenschaft, Polygon-Geometrie-Technik am Start, die eben dieses Gewobbel so ein bisschen glatt zieht. Ne? Nicht ganz perfekt, aber die Spiele, die laufen so viel runder und sehen eben so knackig aus wie nie zuvor. Und es ist eine wahre Freude, diese alten Spiele in diesem neuen Gewand zu sehen. Und gerade wenn man dann auch mal sowas vermeintlich Altes dann auf einem modernen Display anguckt, ja, dann hast du vielleicht einen neuen OLED-TV oder einen neuen LCD-Bildschirm, ja, mit richtig schöner Helligkeit und mit einem tollen Kontrast und tollen Farben und so weiter. Und dann knallst du so ein altes Spiel drauf. Da fallen dir die Augen aus. Das sieht richtig, richtig schön aus. Und es macht wirklich eine Riesenlaune, sich das anzugucken, weil man kannte das ja nur auf scheiß Röhrenfernsehern, ja, man hatte das ja nur auf einem Röhrenscreen mit Scanlines und so gehabt und ja, ich weiß, es gibt auch da wieder das Lager, also ich meine, das ist ja auch schon wieder fast ein Thema für sich.
Auf jeden Fall, ich weiß genau, wohin du willst.
Du hast ja auch bei Emulationen so Freaks, die sagen, nee, halt stopp, das bleibt alles so, wie es ist und ich möchte nicht, dass an meiner Auflösung geruckelt wird, ich möchte keine Widescreen-Patches haben, ich möchte alles schön in 4:3 haben, so wie ich das kenne und ich möchte am besten noch einen CRT-Scanline-Filter drüber, damit es auch verhässlicht wird, das Bild, ne, so wie ich das kenne. Ne, da bin ich zum Beispiel überhaupt kein Freund von. Ne. Also ich möchte das schon so genießen, wie das mir so eine Emulator-Technik, was sich eben so über die letzten Jahre so da getan hat, was man da so rausholen kann. Ne.
Du hast also, ja dann auch immer noch die Freedom of Choice. Also du kannst dich ja entscheiden, genau. Das ist schon so ein bisschen Nostalgie. Ich brauche das jetzt genauso, wie ich das früher mit meinem Bruder gespielt habe. Oder du sagst, ich spiele das jetzt für mich und ich entdecke dieses Spiel jetzt einfach nochmal neu. Und ich spiele es jetzt auch so, wie es sich jetzt für mich gerade in dem Moment am besten anfühlt. Und heiliger Bimbam, guck mal, das sieht ja ganz schön geil aus. Dann ist natürlich noch die Frage, das bringt mich jetzt auch noch zu dem Hardware-Teil der Geschichte. Was ist deine Hardware, also wie muss man sich das vorstellen? Als du hier bei mir warst, hast du ein monströses Notebook dabei gehabt, wobei es eigentlich nur die inneren Werte sehr monströs waren, es war jetzt nicht riesenhaft groß. Und wie ist dein Setup? Also du hast das und schließt das an deinen Fernseher an und was kann der Rechner, wie viel wiegt deine Zeitmaschine so datentechnisch und was ist dein Controller?
Meine Hardware ist ein ganz schlichter Windows-PC mit Windows 10 drauf, weil Windows 11 ist noch Igitt, möchte ich noch nicht. Also ne, vielleicht, also ich habe ein bisschen Angst davor, auch dann zu upgraden, ne, weil das ist auch so eine Sache, wenn du Emulatoren aufsetzt, das, was heute funktioniert, kann morgen schon wieder kaputt sein, weil irgendeine Software, irgendein Treiber aufgespielt wird und dein ganzes Konstrukt ja, kaputt macht. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass es täglich passieren kann, ne? Aber die Angst schwebt schon so ein bisschen mit. Und gerade bei einem Betriebssystem-Upgrade habe ich schon ein bisschen Schiss.
Nachvollziehbar.
Ansonsten ist es schon ein relativ moderner Laptop, den habe ich mir vor knapp 2 Jahren zugelegt. Da ist auch eine ziemlich potente Grafikkarte drin, da ist eine RTX 2080 am Start. Die kann schon was, ne? Also ich kann damit auch PlayStation 3 und Wii U emulieren, ich kann auch Switch-Spiele emulieren, auch wenn Nintendo das nicht so gerne sieht oder hört.
Wir hören jetzt mal ganz kurz weg.
Ja, hört mal ganz kurz weg. Das ist ja auch nochmal ein Thema für sich, ja. Ne? Wo ist die Grenze zwischen Piraterie und Preservation? Ja? Ja. Weil man kann das jetzt schön finden oder scheiße finden. Aber man muss einfach sagen, hätte es nicht Piraterie gegeben, hätten wir zumindest jetzt nicht mehr die Möglichkeit, bestimmte Spiele zu spielen. Das ist einfach so, ja, weil sich einfach Entwickler, Publisher, Softwarehersteller einfach einen Scheiß drum geschert haben, diese Spiele nochmal in irgendeiner Form woanders hin zu portieren. Oder
Rechte-Streitigkeiten haben verhindert, dass das überhaupt passiert. Ja, irgendwer hat die Lizenz aufgekauft, aber lässt sie in der Schublade verschimmeln oder weiß der Geier was. Also da gibt es ja tausend Geschichten.
Gibt es tausend Gründe, die, ne, die eben dafür sprechen, ne, auch dagegen sprechen. Ne? Also ich verstehe auch die andere Seite, ne, aber man muss einfach sagen, da hat man sich dann auch ein Stück weit vielleicht auch ins eigene Fleisch geschnitten, ne, indem man immer rigoros da so auf die Jagd gegangen ist. Ne? Also letztendlich sehe ich auch ganz oft, wenn ich mir so YouTube-Videos angucke von Arcade-Emulationen oder so, Da posten teilweise wirklich Entwickler, die an dem Spiel mitentwickelt haben, drunter und sagen, ey, wie geil, ich habe an diesem Spiel früher mitprogrammiert. Das war so eine krasse Auftragsarbeit und ich bin echt so glücklich, dass ihr dafür sorgt, mit eurer krassen Emulatoren-Technik und der ganzen ja, Dedication, wie sagt man dazu, ich bin wieder in Denglisch drin, dass ihr dafür sorgt, dass das noch spielbar ist und dass man das heute noch alles so abrufen kann, weil sonst würde das diese ganze Auftragsarbeit, diese ganze Arbeit, die da reingegangen ist, einfach vergessen und im Jordan verschwinden. Na, und das sind halt Statements, die von Entwicklern kommen. Ne? Also auch da muss man einfach sehen. Ne? Aber ja, ich bin gerade ein bisschen ausgeschwiffen.
Ja, völlig okay.
die Hardware noch, um das abzuschließen mit dem Speicherbedarf. Es kommt natürlich darauf an, wie viel du machen willst, ne? Aber wenn du wirklich sagst, ich will auch CD-basierte Systeme haben, dann brauchst du Speicher. Speicher ist das A und O, das Ganze irgendwie aufzuziehen. Also ich habe jetzt gerade eine 8 Terabyte SSD am Start und die ist auch ziemlich gut befüllt. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt noch knapp 200 Gigabyte übrig. Also ich habe jetzt wirklich schon eine Tonne von Spielen drauf. Ich habe wirklich das meiste drauf, aber mir fallen jetzt noch 3, 4 richtig große Bibliotheken ein, die ich wirklich gerne drauf spielen würde, wo ich aber merke, scheiße, es passt einfach nicht mehr. Es wird nicht mehr gehen. Und ich würde tatsächlich am liebsten auf eine 16 Terabyte wechseln, aber ja, wenn, dann möchte ich lieber auf eine SSD packen, weil ich einfach ja, so ein bisschen Angst habe, dadurch, dass es ein Laptop ist, da sind einfach HDDs ein bisschen empfindlicher, ja, wenn du die so rumschleppst.
Ja, ja. Die sind und, ja auch sehr kompakt.
Ja, ne, und das andere ist eben, ja, dadurch, dass ich eben auch viele Texturpakete mir drauf schaufel und die dann auch immer mitgeladen werden, speziell bei Dolphin oder PlayStation 2 oder PlayStation Portable System, da ist es durchaus von Vorteil, wenn du eine SSD hast, die schneller die Texturen reinlädt. Controller, ja, sorry, Controller sind Xbox-Controller. Ich bin Xbox-Kind, also ich mag die Xbox-Controller tatsächlich lieber wie die PlayStation-Controller.
Bin ich ganz bei dir, ja.
Ich habe auch große Hände. Für mich fühlen die sich einfach richtiger an. Ich kriege da einfach keine Schmerzen vom Spielen und da fahre ich einfach besten. Und dadurch, dass ich auf Windows unterwegs bin, ist es eigentlich ein No-Brainer, ja, weil durch die Xinput-Schnittstelle ist es einfach weniger Hassel, die zu verbinden.
Du hast einen Pro-Controller, ne? Oder?
Ich habe einen Elite, Series S, diesen Elite Pro, ja. Dingsbums Kasper, den habe ich als Spieler 1 Controller. Die anderen Spieler, die müssen sich mit den normalen Series X Bums Kasper Controllern abfinden. Mhm. Ja, aber also, Quatsch, Xbox One Controller, genau, die habe ich am Start für Spieler 2 bis 4. Genau, für Dolphin, also für Wii, habe ich noch, weil die Wii ein so spezielles System ist, habe ich noch die Dolphin Bar und Original Wii-Modes tatsächlich von Nintendo. Ach, cool. Am Start und Original Nunchucks. Mit Motion Plus übrigens, alle 4. Also,
das ist doch ein Hinweis auf die erste Folge von Wii Gold.
Oh ja, oh ja.
Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, schön, schön, schöner Seitenhieb.
Dann habe ich noch Buzzer tatsächlich, ja, für die PlayStation-Bass-Spiele. Und ansonsten habe ich jetzt aber, ich habe zwar eine Tanzmatte noch im Keller, aber die kann ich leider nicht mehr am Windows, ne, da sind wir wieder beim Thema Treiber. Mhm. Ne? Windows 7 ging noch, Windows 10 geht nicht mehr. Mh, aber sonst hätte ich noch eine Tanzmatte gehabt. Ich habe keine Plastik-Schlagzeuge oder Plastik-Gitarren hier rumstehen, weil ich bin echt froh, dass ich nicht mehr in dieser Zeit lebe, wo man diesen ganzen Schrank voll hatte mit diesem ganzen Plastikgerümpel, weil das war wirklich Dreck der Hölle. Und das will ich echt nicht mehr haben.
Ja, das war scheiße, ja auch so, ich hol's ab und zu noch raus, ich gib's zu.
Oh, ich finde das so schlimm. Und das ist ja auch so mitunter auch so die Idee gewesen, diese Zeitmaschine auch zu bauen, weil ich einfach weg wollte von, ich habe lauter Geräte hier rumstehen und habe keinen Bock, jedes Mal, wenn ich das spielen will, anzuschließen.
Ne? Verstehe ich.
Ich wollte einfach keep it simple, auf einer Kiste, alles abrufbereit und die Controller sind das Einzige, wo ich sage, okay, das geht nicht anders, das brauche ich in einer gewissen Ausprägung auch noch hier hardware-technisch. Aber ansonsten wollte ich wirklich so viel Hardware, wie es nur geht, abschaffen und so viel Kabelgelöt, wie es nur geht, weghaben, aus Schränken und Kram verbannen. Einfach, dass es einfach ein bisschen cleaner im Wohnzimmer aussieht.
Jetzt, ja, so jetzt ist noch eine Frage, die mir persönlich auch deshalb durch den Kopf geht, weil als du hier warst du, glaube ich, noch, ich sage jetzt nicht in den Anfängen der Zeitmaschine, aber du hattest schon noch Arbeit damit.
Oh ja.
Im Sinne von Gangbarmachung. Arbeit. Wie viel Arbeit hast du da reingesteckt und ist das... Ich bin ein fauler Mensch, ja. Also ich liebe so Plattformen wie GOG zum Beispiel oder sowas, wo ich alte Spiele, sagen wir mal, alte Windows-Spiele mir einfach runterladen kann für ein Apple und ein Ei. Und da, ich muss auch nicht viel denken und irgendwas. Emulatoren sind für mich ein Graus. Diese Gangbarmachung ist in meinem Kopf so komplex und kompliziert, dass ich schon keinen Bock mehr habe. Wie viel Arbeit hast du reingesteckt? Und sagen wir mal, du lädst jetzt ein Spiel runter, worauf du dich schon lange gefreut hast. Wie kompliziert ist das, dass du es dann auch benutzen kannst? Oder könntest du es direkt benutzen und der Rest ist Feintuning? Das ist für mich immer ein echtes Hindernis, eine echte Hürde.
Ja, ist auch verständlich. Ganz kurz noch zum Hardware-Thema, um das abzuschließen. Mir ist gerade noch was das Wichtigste oder das Geilste eingefallen, was ich dieses Jahr noch bekommen habe. Und zwar habe ich jetzt auch Lightguns am Start.
Ja.
Ich habe mir Sinden Lightguns bestellt und weil das ist auch jetzt ein guter Bogen, um wie viel Arbeit macht das. Weil Sinden Lightguns oder Lightguns generell mit Emulatoren reden zu lassen, damit die diese Sprache verstehen und auch wirklich genauso funktionieren, das ist Dreck der Hölle. Das ist die schlimmste Arbeit, die ich jemals damit hatte, in diesem ganzen Zeug. Und ich hatte eigentlich gedacht, naja, vorher, das war ja schon anstrengend, aber mittlerweile freue ich mich mittlerweile mehr auf das ganz normale Arbeiten mit Emulatoren, wo es nur darum geht, einfach Controller zu mappen und so, das geht noch einigermaßen. Wenn du deinen Emulator einmal konfiguriert hast und du sagst, okay, jetzt habe ich ein neues Spiel, das möchte ich jetzt damit lauffähig machen, dann ist es relativ easy, ja, weil du musst dir im Emulator ja nur einmal sagen, hier, das ist mein Controller, ja, das ist Spieler 1, Spieler 2, 3, 4. Und dann, wenn der Emulator nicht ein komplett grundlegendes Roundup bekommt oder erfährt oder du den Emulator nicht wechselst, dann war es das ja im Prinzip. Ja, also das ist schon mal die eine Sache. Schwieriger wird es tatsächlich, wenn du ans Feintuning gehst. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist eigentlich die richtige Arbeit. Ja, zum Beispiel, also bei mir hängt ganz viel bei RetroArch, weil das zum Beispiel relativ schnell und unkompliziert zocken lässt. Ja, das sind schon meistens die Emulatoren oder die Cores, die dahinter hängen, ja schon vorkonfiguriert, schon dass du direkt einen Xbox-Controller dran stöpselst. Du wirfst ein Spiel an und zack, schon sind die Buttons einigermaßen richtig besetzt. Und da musst du nicht mehr groß was machen. Schwieriger wird es dann, wenn du so spezielle Fälle hast, wie zum Beispiel, du willst Bomberman spielen auf dem Super Nintendo. Und wir erinnern uns, das Super Nintendo hatte nur zwei Ports. Dann gab es diesen Multitap, dieses Multitap-Adapter-Gelöt, was du dran gepropft hast. Und da hast du dann deine vier Super Nintendo Joy-Pads dran gestöpselt und dann konntest du auch zu viert spielen. Sowas rafft natürlich ein Emulator nicht direkt. Ja? Das heißt, du musst dann hier erstmal auch wieder in jedes Spiel, das so ein Ding am Start hat oder unterstützt hat, rein und so konfigurieren, dass du an dem Port 1 dieses Multitap dran hast, ne, und dann die anderen wieder dran. Das ist dieser Feintuning-Shit, der macht die Arbeit. Ja, das ist das, was echt keinen Spaß bringt. Und da kann man sich sehr lange mit austoben und das ist auch jede Menge Holz. Ne? Bei anderen Konsolen, die wie das N64 oder Dreamcast oder die Xbox 1 oder der GameCube, die schon direkt mit vier Controllern am Start waren, da ist es natürlich einfach. Ja, die startest du, kannst direkt mit vier Controllern loslegen. Ne? Aber ich hatte eben schon oft den Fall, okay, fuck, ich will hier gerade zu viert zum Beispiel ein Sega-CD-Spiel spielen und dann hast du eine riesen Latte und Auswahl an Adaptern, die du da auswählen kannst und dann hast du 1000 Fragezeichen und dann in dem Momentum, wo du gerade zu viert spielen willst, gucken dich alle an und gucken dich fragend an, Johannes, was machst du denn da? Und du weißt selber gerade nicht, was los ist. Und es funktioniert nichts und du kotzt und du denkst dir, ey, komm, fuck it, wir spielen jetzt wieder GameCube. weil das ist einfacher.
Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe dir ja zugesehen, wir haben, also was mir wirklich echt im Gehirn kleben geblieben ist, war dieses Asterix-Spiel. Es hat ja einfach so unfassbar Spaß gemacht, weil es auch so richtig schön arcadig war. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß.
Es hieß, glaube ich, einfach nur Asterix und Obelix. Und sonst nichts.
Gefühlt war zwischen den Spielwechseln immer ganz kurz Zeit, mal eben auf Klo zu gehen und sich ein Getränk einzugießen. Aber länger hast du auch nicht gebraucht, um mal eben schnell für zwei Spieler, weil du das Spiel noch gar nicht gesettet hattest, mal eben für zwei Spieler mit Buttons und allem Zip und Zap zu konfigurieren. Und dann lief das. Also Du warst da natürlich schon sehr, sehr erfahren drin und sehr versiert, aber trotzdem habe ich habe zugeguckt und habe gedacht, ich hätte das filmen müssen und mir in halber Geschwindigkeit anschauen, um zu verstehen, was du da tust. Ich wusste grob, worum es geht, dass du die Buttons belegst quasi so, aber ich fand es schon sehr, sehr erstaunlich und ich habe mir dann vorgestellt, okay, die Menge an Spielen, wenn er das bei jedem Spiel, für jedes System, kannst du grob einschätzen, wie viel Zeit du nicht spielend, sondern konfigurierend mit die Zeitmaschine verbracht hast?
Ich würde sagen, ich habe jetzt ja seit der Pandemie losgelegt. Das sind also jetzt schon fast 2 Jahre oder etwas über 2 Jahre, die ich da rein investiert habe. Und da würde ich schon sagen, in dieser Zeit habe ich vielleicht 10% gespielt und 90% konfiguriert.
Ja gut, also aber du kommst ja irgendwann, es wird ja mehr jetzt, oder?
Es wird weniger, sage ich mal so. Es wird weniger zu tun. Ne? Also ich sage mal so, mittlerweile habe ich auch einen Stand und das, was ich zum Beispiel damals bei dir gemacht habe, ja, dass ich pro Spiel hingehe und diese Buttons konfiguriere, da hatte ich noch nicht gecheckt, dass du eine Universalbelegung machen kannst, die dann für alle Spiele gilt und dann hast du diesen Hassle zum Beispiel nicht mehr. Ne? Aber das sind alles so Sachen, die habe ich jetzt zum Beispiel auch jetzt über die letzten 2 Jahre dann auch oder über das letzte halb, dreiviertel Jahr dann auch mir drauf geschafft und gelernt. Ne? Also du lernst dann auch immer mehr für dich die Arbeit zu erleichtern und das ist zum Beispiel etwas, also ich schätze mal, das nächste Mal würde es weniger auf, das geht nicht, da muss ich noch irgendwas machen, hinauslaufen, weil ich es einfach schon im Vorfeld in Ruhe gemacht habe.
Gibt es da eine aktive Community, mit der du dich austauschen kannst oder ist das viel Learning by Doing und dann irgendwie in einem Kuala Lumpurischen Forum findest du die Lösung für das Problem und dann eine Woche später findest du in Colorado jemanden, der hat sowas Ähnliches schon mal gemacht wie dein neues aktuelles Problem? Oder ist das tatsächlich, ich sag mal, relativ einfach rauszufinden, wenn was nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert und wie du es umgehen kannst?
Das ist eine Mischung aus beidem. Also einerseits ist Google natürlich dein bester Freund und irgendeiner hat irgendeinem Forum schon mal so eine Problematik gehabt und da kannst du dann schon rausfinden, heiliger Bimber, wie geht denn das? Und dann hat man auch manchmal schon die Antwort. Aber es gibt auch auf Discord, gibt es für jeden Emulator und auch für viele Systeme und für so Freaks wie mich, gibt es dann eben auch so eine Community, die sich auch austauscht, wo du dann auch immer einfach in den Wald reinrufen kannst und irgendeiner hat sowas mal gehabt oder irgendwo in einem Discord-Chat-Verlauf ist es auch schon mal beantwortet worden. Mhm. Da kann man sich auch durchaus Hilfe holen und das ist auch speziell, jetzt komme ich nochmal auf die Lightguns, ist es unglaublich hilfreich, ja, weil diese Lightgun-Geschichte ist so dermaßen Special Interest, das hat nicht jeder am Start und da brauchst du einfach so ein Forum, wo man sich austauscht, weil du einfach in dem Moment nicht checkst, hey, scheiße, mein Fadenkreuz ist einfach nicht da, wo es sein soll. Mein Trigger funktioniert nicht, mein Nachladen funktioniert nicht, die Gun wird nicht erkannt, wie auch immer. Ne? Und dann brauchst du einfach irgendjemanden, der dir da hilft, der auch so ein bisschen den Schmerz fühlen kann, ja, der genau weiß, der auch mal stand, wo du dann im Moment stehst. Ja? Und mittlerweile habe ich da die Seiten gewechselt. Ne? Früher war ich der um Hilfe geschrien hat. Und jetzt inzwischen haben sich da so ein bisschen die Rollen getauscht und ich bin der Typ, der anderen Leuten, die da neu sind, hilft und sagt, ja, hier musst du das machen, da musst du den Button machen, da musst du jenes tun. Und das ist auch so eine, ja, ist halt so ein Wechselspiel, ja, wo man sich dann so hilft und auch geholfen wird.
Ich freue mich jetzt schon diebisch auf das nächste Mal, wenn du mit mir zusammen die Zeitmaschine anschmeißt. Ob das bei dir sein wird oder bei mir, das ist ein Geheimnis, das wir selber noch klären müssen. Ich freue mich auch schon auf das nächste Mal, wenn wir zwei hier in die halbe Schäferstunde miteinander sprechen werden. Die halbe Stunde ist längst geknackt. Ich habe mir geschworen, ich bleibe unter der Dreiviertelstunde. Auch das werden wir nicht schaffen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich danke dir vielmals für deinen Einblick in dein, das kann man nicht mehr System nennen, das ist dein kleines Universum, das du dir da zusammenbaust. Und ich habe mit dir ja wirklich eigentlich nur ich habe nicht mal an der Oberfläche gekratzt, als wir hier zusammen saßen, weil wir uns wirklich schon lange nicht mehr gesehen hatten und wir uns viel auch zu erzählen hatten und noch andere Dinge, aber ich freue mich darauf, dass wir das mal so lange benutzen und spielen, bis die Augen viereckig werden, weil das ist das, was die Eltern immer früher gesagt haben. Wenn ich so lange vorm Fernseher, sonst werden die Augen viereckig. Und das möchte ich mal erleben. Mit dir und der Zeitmaschine.
Oh yeah.
Oh yeah. Ich danke dir vielmals für deinen Einblick in dein kleines Gaming-Universum. Bin sehr gespannt, worüber wir beim nächsten Mal diskutieren werden. Ich habe schon so eine kleine Idee, aber die behalte ich erstmal für mich. Denn jetzt ist es erstmal an der Zeit, dir Vaya con Dios zu wünschen.
Auf Wiedersehen, lieber Daniel. Und liebe Zuhörer, ich habe mich sehr gefreut, mich mal mit dir auszutauschen, hier live an einem Funkempfänger und an den Volksempfängern da draußen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Daniels Schäfer Dreiviertelstunde.
Ja, vielen Dank, lieber Johannes. Schön hätte man es fast nicht formulieren können. Ich freue mich darüber, dass ihr so fleißig zugehört habt und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wer mich dann hier am Mikrofon begleiten wird, das ist ein Geheimnis, auch für mich. Mal schauen, wer sich so findet. Bis bald.
Tschüss.